Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst. Das Thema, wir haben es gehört, Israels Sünde und Achans Schuld. Und diesbezüglich werden wir nun einen Blick eben in das Buch Josua werfen. Und das Buch Josua, es schließt ja direkt an die fünf Bücher Mose an und ist praktisch die Fortsetzung des Auszugs aus Ägypten. Und im vierten Buch Mose, ich will uns das jetzt lesen, im vierten Buch Mose, da wird geschildert, wie Gott selbst dem Mose die Anweisung gab, Josua als seinen Nachfolger zu bestimmen. Und da heißt es in Kapitel 27 aus dem vierten Buch Mose, vierte Buch Mose, Kapitel 27, ich lese ab Vers 18, die Verse 18 bis 20. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Und stelle ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und beauftrage ihn vor ihren Augen. Und lege von deiner Würde einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorcht. Die Ernennung Josuas war also jetzt keine bloße Idee von Mose, so unter dem Motto ene mene mu und erwählt bist du. Nein, sondern es war eine ganz spezielle Erwählung Gottes. Und Gott weiß sehr wohl, wen er sich hier erwählt, nämlich einen Mann, der sich ja bereits Jahre zuvor oder im Laufe der Wüstenwanderung auch an der Seite von Mose als wahrlich würdig erwiesen hatte. Und Josua, dem ist es nun vorbehalten, nach dem Tod von Mose, die Israeliten eben nach dieser 40-jährigen Wüstenwanderung in das verheißene Land zu führen. Und damit kommen wir jetzt in das Buch Josua und wir lesen die ersten beiden Verse, also Josua Kapitel 1. Josua Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und es geschah, nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Hier wird also nochmals bestätigt, dass Josua der von Gott berufene Nachfolger Moses ist und den Auftrag erhält, in das Land zu ziehen, das bereits Abraham, Isaak und Jakob verheißen wurde. Und des Weiteren spricht Gott, dass er selbst mit Josua sein wird, und zwar so, wie er es zuvor auch mit Mose war. So hier in Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und ich werde dich nicht verlassen. Und dieses Versprechen, diese persönliche Zusicherung an Josua findet dann in den folgenden Versen noch seine Fortsetzung. Und ich lese dann mal ab Vers 7 weiter. Ab Vers 7, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Ja, und dieses Versprechen ist doch wahrlich ermutigend und ermahnend zugleich, auch für uns heute hier im dritten Jahrtausend. Ja, es ist doch ermutigend. Ermutigend zu wissen, Gott ist mit uns. Gott ist unsere Stärke, Gott ist unsere Freude und in Gott brauchen wir uns wahrlich nicht zu fürchten. Aber es ist auch ermahnend. Ermahnend dahingehend, nämlich am Wort festzubleiben, ja? Danach zu handeln, auszuharren und treu zu sein. Und da kommt mir Psalm 1 in den Sinn, wo es ja gleich in den ersten Versen heißt, in Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat, oder man könnte auch sagen, seine Freude hat, ja, seine Lust hat am Gesetz des Herrn oder am Wort des Herrn und über sein Gesetz, sprich über sein Wort, sind Tag und Nacht. Ja, und wenn man das Leben von Josua betrachtet, dann kann man nur sagen, dass Josua sehr wohl diesen Rat befolgt hat. Ja, Josua, er hat sich das Wort Gottes zu Herzen genommen. Er hat auf das Wort vertraut, er hat auf Gott vertraut und er hat seinen Gott auch mit Inbrunst geliebt. Ja, auch Josua hat garantiert in seinem Leben nicht alles richtig gemacht, aber er war treu. Er war treu und ein Mann des Glaubens. Und das sind Merkmale, liebe Geschwister, die wir uns auch zu eigen machen sollten. In und mit allen Schwächen einfach zu glauben. Einfach zu glauben und in diesem Glauben auch treu und felsenfest auszuharren. Ganz nach 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt. Ja, was denn? Folgt jetzt eine ellenlange Liste, ja? Eine Aufzählung mit allem, was von uns verlangt wird? Und wehe dem, wir werden dem nicht gerecht. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Das heißt, treu in deinen von Gott geschenkten Gaben und Aufgaben. Ja, du musst kein zweiter Mose und auch kein weiterer Josua sein. Du musst kein Wim Malgo und auch kein Norbert Lied werden. Du musst nicht dieselben Gaben wie Elia Maurice besitzen und du musst auch nicht so ticken wie Reinhold Federolf. Vielleicht ist es deine Aufgabe zu beten. Im Stillen. Vielleicht gar nicht sichtbar für die Gemeinde. Deine Aufgabe ist es zu beten und dann bitte sei ein inbrünstiger und treuer Beter. Vielleicht hat es dir Gott aufgetragen zu spenden, Missionswerke, Missionare zu unterstützen im Gebet durch Gaben. Vielleicht ist es dir von Gott geschenkt, Menschen zu besuchen und dadurch auch zu ermutigen und zu erfreuen. Vielleicht ist es deine Gabe, Freundschaften zu pflegen und so auch im persönlichen Bereich Zeugnis zu geben. Und vielleicht ist es deine immerwährende Freundlichkeit und deine von Herzen kommende Fröhlichkeit, in welcher du nach außen hin ein lesbarer Brief für die Liebe unseres Herrn Jesus Christus bist. Was immer dir Gott anvertraut und geschenkt hat, bleibe treu. Und halte am Wort Gottes fest, unverzagt und unerschütterlich. Und somit weiter hier in unserem Text. Israel befindet sich ja jetzt praktisch auf der letzten Etappe innerhalb der 40-jährigen Wüstenwanderung. Und zwar noch jenseits des Jordan, also östlich des verheißenen Landes auf dem Gebiet des heutigen Jordanien. Und Josua bereitet nun die Stämme Israels vor, um in das verheißene Land auf der anderen Seite des Jordan einzufallen. Und Josua, der ein paar Jahre zuvor mit Kaleb zusammen ja selber einer der Kundschafter war, die Mose einst aussandte, sendet nun seinerseits zwei Männer aus, um die Kriegsvorbereitungen abzuschließen. Kapitel 2. Die Verse 1 und 2. Und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittem heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte: Geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure, ihr Name war Rahab, und sie legten sich dort schlafen. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Jetzt setze ich einfach mal voraus, dass die ganze Geschichte hier um Rahab bekannt ist. Jedenfalls wurde dem König von Jericho also berichtet, dass sich Kundschafter im Haus dieser Hure versteckt hielten. Rahab aber, obwohl ja selber kanaanitischer Herkunft, ja, und zudem eine in Sünden verstrickte Hure, verriet die Kundschafter nicht. Und er wies sich auch im weiteren Verlauf dem Gott Israels zugehörig. Und so wird diese heidnische Hure später sogar zu den Glaubenszeugen gezählt, die im Hebräerbrief aufgeführt werden. Ne? So in Hebräer Kapitel 11, Vers 31, wie heißt es da? Hebräer 11, Vers 31, durch Glauben, liebe Geschwister, nicht dadurch, dass die Kundschafter ihr ein Messer an die Kehle gehalten haben, nein, durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und hieran erkennen wir auch die Güte und die Gnade Gottes, der so beiläufig, so scheint es ja zumindest mal, eine Sünderin vor ihrem Verderben rettet. Gott nimmt sich hier die Zeit für die Rettung einer heidnischen und völlig unbedeutenden Hure, und das inmitten hektischer Kriegsvorbereitungen und äußerst wichtigen und heilsgeschichtlichen Abläufen. Ja, und was lernen wir denn daraus, liebe Geschwister? Gott sind auch deine Probleme nicht egal. Du bist Gott nicht gleichgültig. Gott kümmert sich nicht nur im Großen um die Welt und Heilsgeschichte, nein, sondern auch ganz persönlich um dich. Da du nämlich ein wichtiger Bestandteil in seiner Heilsgeschichte bist. Denn Gott will, dass nicht ein Mensch verloren geht. Gott will, dass ein jeder zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt. Und Gott will, dass die Mühseligen, die Schwachen und die Ermatteten zu ihm kommen und ihn anrufen im Gebet. Und für ein aufrichtiges Herz nimmt sich Gott die Zeit. Für jeden Einzelnen, und zwar völlig unabhängig von Tag, Zeit und Ort. Weiter hier im Text. Nach diesen Geschehnissen kamen die beiden Kundschafter im Glauben und voller Zuversicht zurück, dass ihnen ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ganze Land in die Hände geben wird. Das stand für die außer Frage. Kapitel 2, die Verse 23 und 24. Lesen wir mal, was die zu berichten haben. Kapitel 2, Vers 23, Vers 24. Die beiden Männer kehrten nun um, stiegen von dem Gebirge herab, gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn des Nun, und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sagten zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Und was hier ins Auge sticht, das ist die Tatsache, dass diese beiden Kundschafter, die übrigens nirgends mit Namen genannt werden, sich hier nicht auf ihren Führer, auf das Militär, auf sich selber oder gar auf glückliche Umstände verlassen, nein, sondern auf Gott, den Herrn. Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Ja, was ist das für ein Glauben? Was ist das für ein Glauben? Und was ist das für ein Vertrauen im Blick auf das, was Gott bereits zuvor verheißen hatte? Und diese Nachricht, die war auch für Josua jetzt nicht nur ja, so eine Ermutigung, sondern noch viel mehr. Das war für Josua so etwas wie ein Marschbefehl, ja, der da lautet: Nichts, aber auch wirklich gar nichts kann uns aufhalten,
wenn Gott für uns ist. Ja, und da frage ich uns, haben denn wir, die wir der neutestamentlichen Gemeinde angehören, denn nicht die gleiche Verheißung? Da müssen wir doch jetzt noch nicht einmal irgendwelche Bibelverse aus dem Zusammenhang reißen. Nein. Wie heißt es denn im Römerbrief? Ich will es uns lesen. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, die Verse 38 und 39. Denn ich bin überzeugt. So schreibt es Paulus der Gemeinde, ja? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, haben wir auch diesen Glauben? Haben wir auch diese Überzeugung? Besitzen wir auch diese feste Zuversicht? Haben wir das Vertrauen, dass nichts und niemand uns von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, wird scheiden können? In einem Rundbrief, den ich bekommen habe, da hat jemand so schön geschrieben, in zwei Sätze, ich möchte sie uns vorlesen. Er schreibt, warum zersorgen wir uns? Warum zersorgen wir uns? Er, sprich unser großer Gott, hat doch auch das Morgen in seinen Händen. Ja, er ist der Herr der ganzen Welt und kümmert sich doch um jeden Einzelnen von uns. Ja, und nach dieser erfreulichen Nachricht der Kundschafter heißt es dann daraufhin in Kapitel 3, Vers 1. Kapitel 3, Vers 1, da machte sich Josua des Morgens früh auf. Und sie brachen auf von Schittem und kamen an den Jordan, er und alle Söhne Israel. Dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und diese Begebenheit mit der folgenden Überquerung des Jordan, der zu jener Zeit ein reißender Strom war, ja, nicht vergleichbar mit dem Jordan heute in Israel, ja. Jordan, das war damals zu der Zeit, das war ein reißender Strom, der in jener Zeit sogar Hochwasser führte, wie es in Vers 15 gesagt wird. Und diese Begebenheit, ja, die lesen wir oftmals so beiläufig. Aber auch hier erweist sich wieder der unerschütterliche Glaube Josuas, der nämlich überhaupt nichts in Frage stellt, der jetzt nicht zögert, womöglich noch mal sagt, da muss ich jetzt aber noch mal zwei Nächte darüber schlafen, ja, womöglich nochmals neue Kundschafter aussendet, um ja auf Nummer sicher zu gehen. Nein, nichts dergleichen. Sondern er führt im Glauben und im Vertrauen ein Volk von gut und gerne 2 Millionen Menschen über den Jordan und das umringt von Feinden. Also ich habe ja schon Probleme, mit meinen 5 Kindern einen Tagesausflug zu planen, ne? Und das auch noch in Friedenszeiten. Aber Josua, er geht hier mit 2 Millionen Menschen im Schlepptau und dem Versprechen Gottes, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Ja, so hatte Gott es ihm gesagt. Und wohl dem, der nicht vergisst, was Gott ihm verheißen hat. Und abermals beweist Josua hier sein Gottvertrauen und er gibt Gott in alledem die Ehre. Hier in Vers 5, Kapitel 3, Vers 5, das ist ja noch vor der Überquerung des Jordans, ne? Kapitel 3, Vers 5. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen werde ich in eurer Mitte Wunder tun. Nee. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Das ist ein Feldherr, oder? Der klopft sich nicht selber auf die Schulter. Das ist ein Feldherr, der einzig und allein Gott die Ehre gibt und sehr wohl weiß, dass alles von Gottes Gnade abhängig ist. Von wegen wir schaffen das? Gott schafft es.
Gott macht es. Und wie sehr würde ich mir dahingehend auch in unserer Zeit heutzutage, ja, geistliche als auch politische Führer wünschen, mit einer solchen Gesinnung, wie sie Josua an den Tag gelegt hat. Josua wusste, so wie es ja dann auch später bezeugte, der Herr euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Ja, und dieses Gottvertrauen lässt Gott nicht unbelohnt. Denn nachdem ihm Josua die Ehre gab, die Gott gebührt, heißt es dann in Vers 7, Kapitel 3, Vers 7, und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genau so wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ja, und dann im weiteren Verlauf werden dann die verschiedensten Stämme Kanaans aufgezählt. Kanaan, wenn wir von den Kanaanitern sprechen, ja, das ist ja nie ein zusammenhängender Stamm. Das waren ja verschiedene Stämme eben in diesem Land Kanaan. Und diese Stämme werden nun im weiteren Verlauf aufgezählt mit dem Auftrag, diese Stämme zu besiegen. Ja, mehr noch, nicht nur zu besiegen, sondern mit Stumpf und Stiel auszurotten. Ja, und da darf man sich schon die Frage stellen, wie kann denn ein Gott der Liebe zu einem solch erbarmungslosen Vernichtungskrieg aufrufen? Aber wenn wir uns diese Frage stellen, so muss man bedenken, dass Gott den Kanaanitern genügend Zeit zur Umkehr gegeben hatte. Die betroffenen Stämme Kanaans, die waren bereits seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten im dunkelsten Okkultismus verstrickt, in welchem man sogar vor Menschenopfern, in welchem man sogar vor Kindesopfern nicht zurückschreckte. Und zudem stellte die gebotene Ausrottung der kanaanitischen Stämme nicht nur ein Gericht für deren abscheulichen Grausamkeiten dar, sondern sollte sogleich die Israeliten davor bewahren, ebenfalls dem Götzendienst zu verfallen, so wie es später ja dann gekommen ist. Eben weil Israel diesem Auftrag nicht nachgekommen ist und die Kanaaniter eben nicht vollständig ausgerottet hat. Ja, Gottes Gerichte sind Strafe und Schutz in einem. Und gerade die Geschichte um Rahab und ihrer Familie, die ja schließlich Kanaaniter waren, beweist doch, dass Gott gerecht ist und den Aufrichtigen auch aus Mitten eines solch gottverachtenden Volkes zu bewahren weiß. Also kommen wir zurück an den Jordan. Dieser reißende Strom wurde also trockenen Fußes überquert. Und durch dieses Wunder wurde Josua als Führer geachtet und respektiert. So heißt es nämlich dann in Kapitel 4, Vers 14. Kapitel 4, Vers 14. An jenem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen von ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Und darüber hinaus wurde natürlich auch Gott selbst dadurch verherrlicht. Das Volk Israel, es wurde ermutigt, ja, es schwebt förmlich auf einer Welle der Euphorie. Und die Kanaaniter, die wurden förmlich zu Tode erschreckt. Kapitel 5, Vers 1. Kapitel 5, Vers 1. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr, obacht, die Kanaaniter haben gewusst, wer diese Wunder bewerkstelligt hat. Das blieb ihnen nicht verborgen. Sie wussten um diesen Gott Israels. Und als die Kanaaniter es hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. Ja, die Landung der Alliierten war nichts dagegen und die Einnahme des verheißenen Landes konnte beginnen.
Zuvor jedoch gilt es, Gott zu ehren und seiner Führung zu gedenken. Und so wird in Kapitel 4 geschildert, wie im Gedenken an das große Werk Gottes Gedenksteine aufgestellt wurden, die ja auch dazu dienen sollten, den nachfolgenden Generationen vor Augen zu führen, ja den nachfolgenden Generationen zu lehren, was Gott an seinem Volk Großes getan hat. So wie es auch im Psalm 103 geschrieben steht, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht. Wie schnell vergisst man doch, ja, Gottes Wohltaten. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und im Übrigen nochmals, waren es gerade auch diese Wunder, die auch jeden Kanaaniter hätten veranlassen können, an den Gott Israels zu glauben, so wie es Rahab tat. Ja, auch die Feinde Israels hätten eigentlich erkennen müssen, dass sie hier gar nicht gegen Menschen, sondern gegen Gott kämpfen. In Kapitel 6 wird schließlich berichtet, wie Jericho erobert und eingenommen wird. Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Das heißt auch so viel wie, diese Stadt galt eigentlich als uneinnehmbar. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es 6 Tage lang machen. Auf Gottes Geheiß hin wird also zuerst Jericho angegriffen. Und Gott selbst verheißt den Sieg, und zwar so, als wäre die Einnahme bereits geschehen. Siehe, ich habe, nicht ich werde, ja? Je nachdem, ob mir danach ist. Nein, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Das ist bereits beschlossene Sache. Da hat Israel selber noch keinen Finger gekrümmt und keinen Bogen gespannt. Und auch hier setze ich wieder voraus, dass ihr diese Geschichte kennt. Wie Jericho 6 Tage lang umkreist und am 7. Tag 7-mal umrundet wurde und die Priester dabei kräftig in ihre Widderhörner bliesen. Die Stadtmauer fiel daraufhin in sich zusammen und Israel konnte die als uneinnehmbar geltende Stadt erobern. Und schön ist bei alledem, dass Josua, als aber auch das Volk an und für sich, es genau so machen. Es genau so machen, wie es Gott angeordnet hat. Man hätte doch auch denken können, ja, ich wäre vielleicht so einer gewesen, ne? Was soll denn jetzt der ganze Quatsch? Warum jetzt noch 7 Tage lang warten auf sie mit Gebrüll? Und jetzt auch noch Zeit vergeuden? Ständig um die Stadt herumlaufen, quasi noch so als Zielscheibe? Das ist doch wider aller Vernunft. Und doch macht Josua es so. Er hält sich an die Anweisungen Gottes. Und niemand stellt diese in Frage. Ja, das ganze Volk hat gewusst. Das ganze Volk hat darauf vertraut, so wie es später auch beim Propheten Sacharja geschrieben steht, in Sacharja Kapitel 4, Vers 6. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. So spricht Gott, der Herr Zebaoth. Und so heißt es auch im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 30, durch Glauben, nicht durch eine ausgewiefte Strategie, ja, durch militärisches Geschick oder durch Mut oder was auch immer, nein, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Ja, der Fall Jerichos war dahingehend gar kein militärischer Akt, sondern Gottes. Und das ganze Volk befindet sich in jener Zeit, ja man kann sagen, praktisch in einer Hochphase des Gehorsams und des Vertrauens, der Anbetung und des Gotteslobes. Und das wird ganz Israel zum Segen. Ja, und des Weiteren erfahren wir dann aus diesem Kapitel, also Kapitel 6, dass die Einwohner Jerichos auf Gottes Befehl hin nicht verschont wurden, mit Ausnahme von Rahab und ihrer Familie. Das heißt, Josua hielt das Versprechen, das die Kundschafter Rahab gegeben hatten. Und auch das zeichnet einen gottesfürchtigen Menschen aus. Ja, und so langsam, aber sicher, so kurz vor dem Zerreißen ihres Geduldfadens, nähern wir uns dem eigentlichen Thema. Israels Sünde und Achans Schuld. Nun, was ist passiert? Von Sünde und Schuld ist bis hierher doch nirgends die Rede. Ganz im Gegenteil, Israel ist gehorsam, Israel vertraut auf Gott, Israel ist reichlich gesegnet. Aber nach der Eroberung Jerichos werden wir eben dann in Kapitel 7 erstmals im Buch Josua mit Ungehorsam und seinen Auswirkungen konfrontiert. Ja, wir hatten festgestellt, wie segensreich sich alles gestaltet hatte, ja, aber wehe dem, der Erfolg zu Kopf steigt. Wehe dem, der sich im Erfolg badet und vergisst, wem er alles zu verdanken hat. Und vor allem, wehe dem, der meint, Gottes Wort nicht ernst nehmen zu müssen. Gott hatte im Zusammenhang mit der Einnahme Jerichos genaue Anweisungen gegeben, nicht nur wie die Stadt zu erobern sei, nein, sondern auch wie mit den Menschen und wie mit deren Hab und Gut zu verfahren ist. Und so heißt es zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 19. Kapitel 6, Vers 19. Alles. Und wenn Gott sagt alles, dann meint er auch alles, ja? Kapitel 6, Vers 19. Alles. Alles Silber und Gold, sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Jericho war ja die erste Stadt, die Israel im verheißenen Land erobert hatte. Und alle eroberten Güter sollten Gott quasi als Erstlingsfrucht geweiht und dargebracht werden. Und dagegen versündigte sich ein Mann, das jedoch dem ganzen Volk zum Verhängnis wurde. Kapitel 7, Vers 1. Doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan, der Sohn des Karmia, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Seras vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Und zum einen bleibt festzuhalten, dass wenn man Gott betrügt, das garantiert nicht ohne Folgen bleibt. Und ein zweites ist bemerkenswert, nämlich das Prinzip der Kollektivschuld. Ja, es war doch die Sünde eines einzelnen Mannes. Aber was war denn die Folge? Eine Niederlage im darauf folgenden Kampf gegen die Stadt Ai. Lesen wir weiter, hier Vers 2 und folgende. Und Josua, ihr wusst ja bis anhin gar nichts von diesem Dilemma, ja? Und Josua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven östlich von Bet-El liegt, und sagte zu ihnen, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und sie hatten ja noch den Triumph gegen Jericho in ihrem Kopf, ja? Und dann gehen sie nach Ai hinauf. Und als sie zu Josua zurückkamen, da sagten sie zu ihm, ach, es muss doch nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2.000 oder 3.000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind nur wenige. Nicht zu vergleichen mit den tüchtigen Kriegern Jerichos. Da, jetzt Vers 4, ich musste den Vers suchen, Vers 4, da zogen von dem Volk etwa 3.000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schebarim und schlugen sie am Abhang. da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser.
Gott hatte seine segnende Hand aufgrund des einen vom ganzen Volk zurückgezogen. Ja, aber warum? Warum muss jetzt das ganze Volk leiden? Warum müssen Männer ihr Leben lassen, Frauen zu Witwen und Kinder zu Waisen werden?
Wenn doch nur Achan sich versündigt hatte. Ist das nicht ungerecht? Ich empfinde das als ungerecht.
Nun eins vorweg. Die Kollektivschuld ist kein grundsätzliches göttliches Prinzip. Also nicht, dass wir hier falsche Rückschlüsse ziehen. Und niemand von uns muss wegen den Vergehen unserer Vorväter Buße tun. Ja? Wie heißt es im 5. Buch Mose? Ich will es uns lesen als Beleg. 5. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 16. 5. Mose 24, Vers 16. Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden. Und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden. Sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. Nun, wir befinden uns hier in einer ganz, ganz speziellen Zeitepoche. Gott ist dabei, sein auserwähltes Volk, das verheißene, das versprochene Erbe zu übergeben. Das verheißene Land Kanaan. Und es geht hier um das auserwählte Volk Gottes und darum, dass Gott an und durch dieses Volk auch unter den Kanaanitern, auch unter den umliegenden Völkern verherrlicht werden sollte. Und hier konnte Gott keinen Ungehorsam tolerieren, sollte doch an diesem Volk und an seinen Wundertaten der allmächtige Gott verherrlicht und bezeugt werden. Und darüber hinaus möchte ich behaupten, dass Gott trotz seines heiligen Zornes noch recht gnädig war und sich die Verluste ja noch in Grenzen hielten. Aber unabhängig davon musste die Sünde Israels und Achans Schuld unbedingt bereinigt werden, bevor Israel das verheißene Land, das verheißene Erbe einnimmt. So, und so schlagen wir die Brücke auch zu uns heute, ja? So wie ja auch unsere Schuld vollständig getilgt sein muss, bevor auch wir unser verheißenes Erbe endgültig in Anspruch nehmen können. Die Schuld muss gesühnt und der Lohn der Sünde muss erbracht sein, bevor wir das Angesicht Gottes schauen dürfen. Und genau das Gleiche finden wir praktisch hier auch. Ganz Israel musste gereinigt werden, um das verheißene Erbe in Besitz nehmen zu können. Ja, es war die Schuld eines Einzelnen, aber Gott kann keine Sünde in seiner Gegenwart dulden, mag sie uns Menschen auch noch so klein und unbedeutend erscheinen. Und nach dieser auch für Josua völlig unerwarteten Niederlage heißt es dann in Vers 6, ja Kapitel 7, Vers 6. Kapitel 7, Vers 6. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde, vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und als sich Josua, der ja von der Sünde Achans, von der Schuld Achans bis anhin ja gar nichts wusste, sich in seiner Ratlosigkeit, sich in seiner Verzweiflung an Gott wendet, gibt ihm dieser Folgendes zur Antwort. Die Verse 11 und 12, Kapitel 7, Vers 11, Vers 12, die Antwort Gottes auf das Ringen Josuas. Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und haben es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein. Bah.
Und das erinnert mich an den Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Ne? Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er auch aus der ausweglosesten Situation, ja, nicht doch einen Ausweg hätte. Und so auch hier, nochmals, ich werde nicht mehr mit euch sein, aber jetzt kommt der Ausweg. Wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Das ist die Lösung. Der Gerechtigkeit Gottes muss wieder Genüge getan werden. Und Gott spricht hier ganz klar von Israels Sünde, obwohl sich praktisch nur Achan versündigt hatte. Aber für Gott steht sein ganzes Volk in der Verantwortung. Und das ist der Preis der Erwählung, liebe Geschwister. Das vergessen wir oftmals, ja? Oftmals blicken wir vielleicht noch voller Neid auf Israel, ne? Warum ist Israel das auserwählte Volk, ne? Und nicht wir Eidgenossen oder wer auch immer, ja? Aber das ist der Preis der Erwählung. Wie heißt es beim Propheten Amos? Amos Kapitel 3, Vers 2. Da kommt es zum Ausdruck mit den Worten. Amos Kapitel 3, Vers 2. Nur euch Israel, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Boah, welch ein Privileg. Da kann man die Nase schon mal so ein bisschen hochrecken, ne? Welch ein Privileg. Nur euch habe ich aus allen Geschlechtern der Erde erkannt. Aber jetzt der Preis und die Verantwortung, die damit verbunden ist. Darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen.
Ja, und was es bedeutet, vor diesem allmächtigen und heiligen Gott in Ungnade gefallen zu sein, ja, als Sünder vor dem Heiligen zu stehen, das wird in den weiteren Versen des Buches offenbar, wo es unter anderem dann heißt in Vers 13, hier weiter, Kapitel 7, Vers 13, steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, Gebanntes ist in deiner Mitte Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis, das ist der Ausweg, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte weggetan habt. Ja, und am Ende dieses hochdramatischen und tragischen Geschehens musste schließlich Achan samt seiner Familie und samt seinem Vieh getötet werden. Vers 15, hier, Kapitel 7, Vers 15. Und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er selbst und alles, was zu ihm gehört. Denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Spüren wir hier etwas von der Heiligkeit Gottes? Erahnen wir, dass jedwede Sünde Gott ein Greuel ist? Ja, der Gerechtigkeit Gottes und seiner Heiligkeit musste unbedingt Genüge getan werden. Und was für ein Trugschluss ist es zu glauben, Gott sieht einfach mal so über die Sünde hinweg. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Galater Kapitel 6, Vers 7. Die Gegenstände, die Achan gestohlen hatte, wurden übrigens in seinem Zelt gefunden, das vermuten lässt, dass seine Familie davon wusste und sich somit auch mitschuldig gemacht hatte. Aber mal unabhängig davon und selbst wenn die Familie nichts wusste, so offenbart uns aber gerade auch dieses Geschehen Gottes Heiligkeit und was es beinhaltet als Sünder vor diesem heiligen Gott zu stehen. Und da sollte es einem eigentlich die Sprache verschlagen, liebe Geschwister, dass wir, die wir von unserer Gesinnung und in unserer Art doch keinen Deut besser sind, als es Achan damals war, dass wir einst vor diesem heiligen Gott stehen dürfen. Und das nicht zum Gericht und das nicht zu unserem Verderben, sondern als begnadigte und gerecht gesprochene Kinder Gottes. Geheiligt in Jesus Christus und gereinigt im Blut des Lammes. Ja, ist das nicht gewaltig? Das ist Gnade. Das ist Gnade, liebe Geschwister. Eine Gnade, die wir gar nicht in Worte fassen können. Aber auch in unserem Fall, ja, auch im Zeitalter der Gnade und in Zeiten des Neuen Testamentes kann Gott nicht einfach mal so über die Sünde und unserer Schuld hinwegsehen, nein. Sondern er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Die Schuld, und zwar unsere Schuld, wurde gesühnt durch das kostbare Blut des Lammes in dem, was der Jesus für uns am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Ja, in Jesus Christus wurde der Heiligkeit Gottes Genüge getan. Und in Jesus Christus sieht uns der himmlische Vater nicht mehr als Sünder, sondern als seine Kinder. Und dahingehend ist auch uns in Jesus Christus der Sieg bereits verheißen. Und damit zurück hier zu unserem Geschehen aus dem Buch Josua. Nachdem diese Sache bereinigt wurde, wendet sich Gott seinem Volk wieder zu. Und es gab nur einen Weg, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Es gab nur eine Möglichkeit, um mit ihm wieder versöhnt zu werden, nämlich seinen Anweisungen im Gehorsam Folge zu leisten. Und auch an diesem Prinzip hat sich praktisch nichts geändert. Es gibt nämlich nur einen Weg, um mit Gott versöhnt zu werden, nämlich im Gehorsam das umzusetzen, was er uns in seinem Wort offenbart hat. Ja, und was sagt uns denn das Wort Gottes, wenn es darum geht, wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Wie kann ich vor diesem heiligen Gott bestehen? Nur mal drei Beispiele. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So, und zwar nur so, wirst du gerettet werden. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Ja, und der Jesus selbst, er sprach schließlich davon, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Die Anweisungen Gottes, die sind klar und deutlich. Und der Mensch ist gefordert, das im Glauben und im Gehorsam umzusetzen. Und damit verbunden, wenn wir das getan haben, damit verbunden ist dieses herrliche: Fürchte dich nicht. Was für eine Wendung. Hier, ja, auch hier im Buch Josua, Kapitel 8, Vers 1. Kapitel 8, Vers 1. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mache dich auf, zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Was für eine Wende, wenn man mit Gott versöhnt ist und seiner Gerechtigkeit Genüge getan hat. Ja, und genau wie vor der Eroberung Jerichos spricht Gott davon, dass er den Sieg über Ai bereits vollzogen hat. Das ist beschlossen. Hier nochmals Vers 1, Kapitel 8, Vers 1. Ne, siehe, ich habe den König von Ai sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Ja, und wenn wir dann noch Vers 2 lesen, hier aus Kapitel 8, dann kann man nur sagen: Achan, Achan, ach, Achan. Hättest du doch nur ein bisschen Geduld gehabt.
und vor allem mehr Gottvertrauen. Warum? Hier, Vers 2, Kapitel 8, Vers 2. Du sollst mit Ai und seinem König das tun, was du mit Jericho und seinem König getan hast. Jedoch, und jetzt kommt der Unterschied, jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr unter euch aufteilen. Das nenne ich eine Ironie des Schicksals. Hätte Achan seinem Egoismus und seiner Habgier keinen Raum gegeben, dann hätte er nicht nur an Materiellem mehr als genug erhalten, sondern Gottes Segen obendrein. Und all das, was er in Jericho unrechtmäßig an sich gerissen hatte, das hätte er hier in Ai rechtmäßig aus der Hand Gottes erhalten. Und auch das, liebe Geschwister, das sollte uns lehren, auch das sollte uns lehren, Gott zu vertrauen, Geduld zu üben und uns an seiner Gnade genügen zu lassen. Denn Gott weiß viel, viel, viel besser als wir, wann der rechte Zeitpunkt gekommen ist. Egal, ob es um die Erhörung unserer Gebete geht, um all unsere Wünsche, um unsere Karriere, um unseren Heilungsverlauf, um unser Wohlergehen oder was auch immer. Ja, wir dürfen, ja, wir sollen sogar mit allen unseren Anliegen vor den Thron Gottes stehen und treten. Wir dürfen bitten, flehentlich bitten, wirklich um alles. Aber lasst uns dabei im Gehorsam, im Vertrauen und im Glauben bitten, dass er es gut mit uns machen wird. Und zwar zu seiner Zeit. Und vielleicht ist es manchmal sogar besser, unsere Gebete werden nicht erhört. Gott allein weiß es. Haben wir dieses Vertrauen? Wie heißt es doch so schön, die Sprichwörter sind euch sicherlich bekannt. Gott erfüllt zwar nicht alle unsere Wünsche, aber er hält alle seine Verheißungen. Und ein anderes Sprichwort besagt, Gott hat uns keinen ruhigen und angenehmen Flug versprochen, aber eine sichere Landung. Und die ist mir wahrlich lieber als ein lustiger Flug, ne, mit Champagner und Kaviar. Ai wird schließlich, so wie es Gott versprochen und verheißen hatte, nicht nur besiegt, sondern regelrecht vernichtet, das abermals den klaren Anweisungen Gottes entsprach, wie ich es eingangs erwähnt hatte. Die Zeit der Langmut Gottes hatte ihr Ende, so dass es kein Erbarmen mehr für die frevelhaften und unbußfertigen Kanaaniter gab. Und nach diesem triumphalen Sieg über die Stadt Ai erwies Josua Gott die ihm gebührende Ehre, indem er einen Altar baute, die entsprechenden Opfer darbrachte und dem ganzen Volk das mosaische Gesetz vorlas. So heißt es in Kapitel 8 in den Versen 34 und 35. Kapitel 8, Vers 34, Vers 35. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorgelesen hätte, ebenso den Frauen, den Kindern und dem Fremden, der in ihrer Mitte lebte. Und damit wurde dem Volk Israel noch einmal eindrücklich das Prinzip von Segen und Fluch vor Augen geführt. Ja, niemals sollte das Volk vergessen, dass das Gelingen ihres Tuns von ihrem Gehorsam abhängig ist. Und die kurz zuvor geschehenen Ereignisse um Achan und seinem Haus sollten doch dem ganzen Volk ein warnendes Beispiel sein. Ja, eine Mahnung, die man niemals vergessen sollte. Leider jedoch hat Israel es später vergessen, den guten Weg verlassen und sich die mahnenden Worte Gottes nicht zu Herzen genommen. So jedenfalls wird es im nachfolgenden Buch der Richter beschrieben. Liebe Geschwister, kommen wir zum Punkt, bevor gleich die Ersten kommen zum Abendgottesdienst. Ne? Kommen wir langsam zum Schluss. Wir leben nicht mehr unter dem Prinzip Segen und Fluch. Dem Herrn sei es gedankt. Nein, wir stehen vielmehr unter der Gnade. Aber auch wir sollten niemals vergessen, was Gott in dieser seiner Gnade für uns getan hat. Und dahingehend sollten wir auch bemüht sein, auch unseren Kindern und unseren Enkelkindern zu erzählen, dass einzig und allein in Jesus Christus das Heil ist und nur in seinem Blut der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird. Und wir selber, wir sollten niemals vom Wort abweichen, weder zur Linken noch zur Rechten. Und so will ich schließen mit dem, was Josua Gott gebot und was auch wir beherzigen sollten, nämlich das Versprechen Josuas. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Treu. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von Herzen dankbar sein, dass du der Ausweg aus unserer ausweglosen Lage bist. Dass du uns in und durch dein kostbares Blut versöhnt hast mit dem himmlischen Vater. Dass du uns gerecht gesprochen hast vor diesem heiligen Gott, der doch keine Sünde in seiner Gegenwart dulden kann. O Herr, wir können all das, was du für uns vollbracht hast am Kreuz von Golgatha und was verbunden ist auch mit deinem Sieg, in dem du auferstanden bist aus den Toten, wir können all das gar nicht logisch fassen, aber wir können es glauben und in Liebe annehmen, Herr, und dir von Herzen Dank sagen. Und wir bitten dich darüber hinaus, dass du einem jeden von uns dahingehend auch Freudigkeit schenkst, jeden Tag auch neuen Mut, tatsächlich so, wie es Josua auch gebot, dir zu dienen, dir die Ehre zu geben und dir treu zu sein in den uns anvertrauten Gaben, die du uns geschenkt hast. Hab Lob und Dank dafür. Amen.